Friedrich Schiller, der Taucher. Wer wagt es, Rettersmann oder Knapp, zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldenen Becher werf ich hinab, verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, den Becher in der Charybde Geheul. Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder? Und die Ritter, die Knappen um ihn her, vernehmen's und schweigen still, sehen hinab in das wilde Meer, und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum dritten Mal wieder fraget, ist keiner, der sich hinunterwaget? Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor. Und ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus der Knappen zagendem Chor, und den Gürtel wirft er, den Mantel weg, und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und wie er tritt an des Felsen Hang und blickt in den Schlund hinab, die Wasser, die sie hinunterschlang, die Charybde jetzt brüllend wiedergab, und wie mit des fernen Donners Getose entstürzen sie schäumend dem finstern Schoße. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Flut auf Flut sich ohn Ende drängt und will sich nimmer erschöpfen und leeren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, und schwarz aus dem weißen Schaum klafft hinunter ein gähnender Spalt, grundlos, als ging's in den Höllenraum, und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen. Jetzt schnell, eh die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt und ein Schrei des Entsetzens ward rings gehört, und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült, und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer schließt sich der Rachen, er zeigt sich nimmer. Und stille wird's über dem Wasserschlund, in der Tiefe nur brauset es hohl, und bebend hört man von Mund zu Mund, hochherziger Jüngling, fahre wohl. Und hohler hört man's heulen, und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen. Und werfst du die Krone selbst hinein und sprächst, wer mir bringet die Kron, er soll sie tragen und König sein, mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn. Was die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt keine lebende glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug, vom Strudel gefasst, schoss gäh in die Tiefe hinab. Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor aus dem alles verschlingenden Grab. Und heller wie Sturmes Sausen, hört man's näher und immer näher brausen. Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt. Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Well auf Well sich ohn Ende drängt. Und wie mit des fernen Donners Getose entstürzt es brüllend dem finstern Schoße. Und sieh, aus dem finster flutenden Schoß da hebet sich's schwanenweiß und ein Arm und ein glänzender Nacken wird bloß. Und es rudert mit Kraft und mit emsigem Fleiß, und er ist's. Und hoch in seiner Linken schwingt er den Becher mit freudigem Winken und atmete lang und atmete tief und begrüßte das himmlische Licht mit Frohlocken es einer dem anderen rief. Er lebt, er ist da, es behielt ihn nicht. Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet die lebende Seele. Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar, zu des Königs Füßen er sinkt. Den Becher reicht er ihm kniend dar, und der König der lieblichen Tochter winkt, die füllt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande, und der Jüngling sich also zum König wandte. Lang lebe der König, es freue sich, wer da atmet im rosigten Licht, da unten aber ist's fürchterlich. Und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter blitzeschnell, da stürzt mir aus felsigem Schacht wildflutend entgegen ein reißender Quell. Mich packte des Doppelstroms wütende Macht und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb's mich um, ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, in der höchsten schrecklichen Not aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. Das erfasst ich behend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wäre er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch bergetief. In purpurner Finsternis da, und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, das Auge mit Schaudern hinuntersah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen sich regt in dem furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten da in grausem Gemisch zu scheußlichen Klumpen geballt der stachlichte Roche, der Klippenfisch, des Hammers gräuliche Ungestalt, und dräuend wies mir die grimmigen Zähne der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne. Und da hing ich und war's mir mit Grausen bewusst, von der menschlichen Hülfe so weit unterlarvend die einzige fühlende Brust, allein in der grässlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede, bei den Ungeheuern der traurigen Öde. Und schaudernd dacht ich's, da kroch's heran, regte 100 Gelenke zugleich, will schnappen nach mir, in des Schreckens Wahn lass ich los der Koralle umklammerten Zweig, gleich fasst mich der Strudel mit rasendem Toben, doch es war mir zum Heil, er riss mich nach oben. Der König darob sich verwundert schier und spricht, der Becher ist dein, und diesen Ring noch bestimm ich dir, geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein, versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, was du sahst auf des Meers tief unterstem Grunde. Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl und mit schmeichelndem Munde sie fleht, lasst Vater genug sein, das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht. Und könnt ihr des Herzens Gelüste nicht zähmen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen. Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strudel ihn schleudert hinein. Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein. Und sollst sie als Ehegemahl heut noch umarmen, die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen. Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, und es blitzt aus den Augen ihm kühn, und er sieht erröten die schöne Gestalt, und sieht sie erbleichen und sinken hin. Da treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben und stürzt hinunter auf Leben und Sterben. Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück. Sie verkündigt der donnernde Schall. Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick. Es kommen die Wasser all. Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Den Jüngling bringt keines wieder. Friedrich Hebbel starb in den frühen Morgenstunden des 13. Dezember 1863 in Wien, im Alter von gerade mal 50 Jahren. Schon seit dem Frühjahr war er wegen starker Gliederschmerzen, die die Ärzte für Rheumatismus hielten, dauerhaft ans Bett gefesselt gewesen. Am 12. Dezember fühlte er sich sehr schwach. Nachmittags bat er seine Frau, ihm etwas vorzulesen. Auf ihre Frage, ob er etwas von Goethe hören wolle, antwortete er: »Nichts von Goethe, etwas von Schiller.« Sollten Sie der Balladen Schillers langsam überdrüssig werden, schwingt der gute Friedrich doch schon zum vierten Male hier das Tanzbein, so soll sie diese Anekdote besänftigen und vom Gegenteil überzeugen. Wenn selbst Hebbel auf dem Totenbett den schwäbischen Dichter bevorzugt, dann können wir ruhigen Gewissens in dieser Veranstaltung seinem Beispiel folgen. Dem Sterbenden soll dem Vernehmen nach eines seiner Lieblingsgedichte vorgetragen worden sein, der Spaziergang. Leider ist das keine Ballade, weshalb wir uns an dieser Stelle nun den Taucher zur Brust genommen haben. Hebbel wurde übrigens kurz vor seinem Tod noch rasch mit dem Schillerpreis der Deutschen Schillerstiftung ausgezeichnet. Mein Name ist Olaf Danner und dies ist die 16. Folge von Danner tanzt. Ein König macht mit seinem Gefolge einen Ausflug zu einer antiken Sehenswürdigkeit und hat sich eine kleine Mutprobe für seine Subalternen ausgedacht. Er wirft einen goldenen Becher in die Charybdis. Kenner der griechischen Mythologie wissen, dass es sich dabei um ein gestaltloses, gefräßiges Meeresungeheuer handelt, das dreimal am Tag das Meerwasser einsaugt, um es danach brüllend wieder auszustoßen. Wer einmal in seinen Sog gerät, ist hoffnungslos verloren. Schon in Homers Odyssee wird die Bestie meist in einem Atemzug mit Skylla, einem weiteren Seeungeheuer genannt, das aus dem Oberkörper einer jungen Frau und einem Unterleib aus 6 Hunden mit reißenden Zähnen besteht, die jeden Seefahrer, der ihnen zu nahe kommt, in Stücke fetzen. Beide sollen in der Meeresenge von Messina gehaust haben. Die Redewendung zwischen Skylla und Charybdis bezeichnet ein Dilemma, bei dem man vor der ausweglosen Wahl zwischen zwei Übeln steht, wobei es unmöglich ist, ohne Schaden aus dieser Zwickmühle herauszukommen. Unser stolzer Regent unterwirft sein Personal also einem grausamen Experiment, wenn er einen Freiwilligen sucht, der um eines schnöden Trinkgefäßes willen sein Leben riskieren soll. Wenig überraschend findet sich darum auch lange kein Volontär für dieses Himmelfahrtskommando. Doch dann tritt ein Edelknecht auf den Plan, in der Rangordnung wahrscheinlich eine der untersten Sprossen, und nimmt die aberwitzige Herausforderung an. Was den Jüngling bewogen haben könnte, sich so unbekümmert dem Tod zu weihen, bleibt im Dunkeln. Die Bewunderung des Publikums ist ihm sicher, indes auch dessen Gewissheit, dass er wohl nicht lebend zurückkehren wird. Doch dem Hasardeur gelingt es wider Erwarten, dem Höllenschlund zu entkommen. Mit viel Glück erwischt er sogar den Becher. Happy End? Weit gefehlt. Auch wenn wir es hier schon wieder und erneut mit einem Werkstück aus dem berühmten 97er Balladenjahrgang zu tun haben, so steigern wir uns doch kontinuierlich, liegt uns mit dem Taucher doch erstmals ein veritabler Longplayer vor. Schiller lässt sich ausführlich Zeit mit der Einführung in seine Geschichte, kein Vergleich mit der knappen Strophe, mit der zum Beispiel die Bürgschaft beginnt. Geschlagene 3 Strophen muss der König um einen todesmutigen werben. Erst in Zeile 45 wagt das Knäblein den kühnen Sprung in die Charybde. An dieser Stelle ist Myros aus der Bürgschaft schon längst auf dem Rückweg. Auch für die Beschreibung der Tiefsee nimmt sich der Dichter viel Raum. Fast eine ganze DIN A4-Seite verweilt der Jüngling unter Wasser. Bei Ritter de Lorges im Handschuh, wir erinnern uns, ist der Ausflug in den Zwinger schon nach 7 Zeilen beendet. Dass die Meeresfauna zu Schillers Zeiten noch nicht eingehend erforscht war, merkt man der Erzählung durchaus an. Dem Poeten ging es aber sicherlich nicht um zoologische Genauigkeit. Der Tauchgang sollte wohl nicht ohne Absicht eher an einen Bruegelschen Höllentrip erinnern. Im Übrigen hat der wackere Schwabe das Meer nie mit eigenen Augen gesehen. Dass er es dennoch so bildhaft und plastisch in seinen gewaltigen Erscheinungsformen zu gestalten wusste, beweist einmal mehr seine Könnerschaft. Mit der geglückten Rückkehr des Tauchers und dem gewonnenen Pokal hätte die Ballade ohne Probleme enden können. Die eindrückliche Schilderung dieser menschenfeindlichen Unterwasserwelt, die mit der Mahnung schließt, die Götter, die dieses Gebiet nicht ohne Grund vor den Menschen verbergen, nicht weiter zu versuchen, wäre ein formschön moralischer Abschluss gewesen. Doch nicht für Schiller. Die wahrlich menschenverachtende Neugier des Monarchen ist angestachelt. Der König erhöht die Einsätze. Jedes Mittel ist ihm recht, um den knapp dem Tod entronnenen Knappen erneut in den vernichtenden Strudel zu treiben und ihn sogar noch tiefer in die Todeszone zu schicken. Und der junge Mann? Was verführt ihn zu dem törichten zweiten Sprung, der sein Ende besiegelt? Ist es der Becher, der Ring, die Ritterehre, die Aussicht gar auf den Thron? Nein, es ist die Liebe. Es ist das zarte Geschöpf, das beim Vater um sein Leben fleht, dem die Röte in die Wangen schießt, wenn sich ihre Blicke kreuzen. Der Bursche ist verknallt und wird tollkühn. Dass bei Frischverliebten oft der Verstand aussetzt, ist allseits bekannt. Der jäh entflammte Wagemut lässt ihn alle Bedenken vergessen. Doch jetzt, wo er ein Herz erobern will, verlässt ihn das Glück. Die Götter versagen ihm den erneuten Beistand. Ein zweites Mal gibt ihn die Charybdis nicht mehr frei. Der Taucher bleibt in der Tiefe. Es wird gemunkelt, dass der Brieffreund Goethe unserem Dichter zu dem drastischen Schluss geraten hat. »Und lassen Sie Ihren Taucher je eher, je lieber ersaufen«, schrieb er ihm am 10. Juni 1797. Schiller hat den Rat offenbar beherzigt, jedoch nicht ohne seiner Ballade, die er am 15. Juni vollendete, 3 Tage später ein, wie er es nannte, kleines Nach- und Gegenstück zum Taucher, nämlich den Handschuh, beizufügen. Bekanntermaßen, siehe Folge 13, nimmt die Romanze dort bei ähnlicher Konstellation ein völlig anderes Ende. Ritter de Lorges versteht die Forderung der Dame Kunigunde als das, was sie ist, als einen Akt der Willkür und handelt entsprechend. Der, wenn auch kecke, so doch als sanft beschriebene Jüngling hat dieses Selbstbewusstsein noch nicht. Sein Blick ist wohl auch zu benebelt, um die willkürliche Aufforderung des Königs als unverschämt zu erkennen und zurückzuweisen. Insofern befindet sich der heroische Knecht tatsächlich, wie einst Odysseus, zwischen Scylla und Charybdis oder hat, etwas zeitgemäßer formuliert, im Grunde die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sich aufzulehnen, beim König in Ungnade zu fallen, aber sein Leben zu retten, damit aber auch eine begehrenswerte, zarte Hand auszuschlagen oder dem Liebesglück nachzujagen als ein willfähriges Werkzeug der Despotie und dabei zugrunde zu gehen. Wahrscheinlich war er als freier Mensch schon verloren, als er seinen ganzen Mut zusammennahm und sich auf diese Klippe stellte und damit einem idiotischen Befehl folgte. Könnte man dem tauchenden Knaben noch blinde Untertänigkeit vorwerfen, so zeigt sich im Ritter die vernunftbegabte Weiterentwicklung des Menschen, auf die Schiller Zeit seines Lebens gehofft und der er sein Werk gewidmet hat. Wow. 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 Wow.
Wow.